Ja, herzlich willkommen zum heutigen Future of Leadership Podcast. Und der Gast, mit dem ich heute spreche, ist ziemlich weit entfernt, gerade eben. Er ist nämlich in Mexiko. Und er entwarf als Neunjähriger im Schulreferat seine Vision: Lasst uns in jedem Land der Erde 1 Million Bäume pflanzen. Das ist ihm im Rahmen seiner Arbeit in der Schule gekommen. Und er hat daraufhin gemeinsam mit anderen Kindern Plan for the Planet gegründet. Und inzwischen eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Mehr als 13 Milliarden Bäume haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus aller Welt seitdem gepflanzt. Und mehr als 4 Millionen gehen darauf auch auf die stiftungseigene Pflanzfläche auf der Yucatan-Halbinsel, wo er gerade sich befindet. Und mit 13 Jahren hat er schon vor der UN gesprochen und dazu aufgerufen, dass man 1 Milliarde Bäume pflanzen sollte, um so einen Großteil der menschengemachten CO2-Emissionen zu binden. Er hat auch eine App entwickelt, die dabei hilft, dieses Ziel durch Spenden, durch Baumspenden noch leichter zu erreichen, und promoviert derzeit an der ETH Zürich, wo er das Potenzial der Wiederaufforstung auf globaler Ebene untersucht. Er ist trotz seiner jungen Jahre auch schon Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und laut Guardian einer der Top 10 Green Giants weltweit. Hallo Felix Finkbeiner, schön, dass du da bist. Wie klingt denn das für dich, wenn man das dich so anmoderiert?
Ja, ich glaube, da darf ich als allererstes natürlich sagen, dass das nicht alles auf mich zurückzuführen ist, sondern dass wir wirklich ganz viele tolle Kinder und Jugendliche bei Plan for the Planet haben, die ganzen Sachen möglich gemacht haben, und auch ein tolles Team aus Mitarbeitern, die das auch alles ermöglicht haben. Und diese 13 Milliarden Bäume, die weltweit zusammengekommen sind, wurden natürlich auch nicht von, wie du schon erwähnt hast, nicht von uns gepflanzt, sondern das haben ganz viele Unternehmen, Organisationen, sogar Regierungen weltweit, die gepflanzt haben, eben an uns berichtet, an unseren Weltbaumzähler, den wir 2011 von der UN übernommen haben, wie viele Bäume weltweit gepflanzt wurden. Und da sind diese 13 Milliarden zusammengekommen.
Aber da, wo du gerade bist, da pflanzt ihr ganz aktiv Bäume. Ja, wo bist du? Und du hast schon gesagt, es kann sein, dass es so ein paar Hintergrundgeräusche gibt. Ja, schilder doch mal ein bisschen, wie wir uns das gerade vorstellen können.
Also ich bin am Rande von einem kleinen Dorf auf der Yucatan-Halbinsel im Süden Mexikos. Das ist so ein kleines Dorf mit einem paar hundert Einwohnern. Und am Rande von diesem Dorf ist unser Büro. Dort arbeite ich gerade, und um dieses Dorf herum sind verschiedene degradierte Waldflächen. Also sind Wälder, die entweder komplett zerstört wurden oder stark degradiert wurden, also wo die ganzen wertvollen Hölzer quasi entnommen wurden und nur noch weniger Baumarten zurückbleiben. Und wir versuchen, diese Wälder wieder herzustellen. Wir haben hier ein Team aus knapp über 100 Mitarbeitern, die in der Regensaison, also die Hälfte des Jahres lang, Bäume pflanzen, und in der Trockensaison, die ist von Januar bis Juni, also gerade hat die Trockensaison angefangen, werden die Bäume, die in der Regensaison gepflanzt wurden, dann gepflegt.
Mhm. Und man hört aber auch so Tiere um dich rum, so ich weiß nicht, so ein Hahn hat, glaube ich, gerade gekräht. Also ist da auch ein Bauernhof in der Nähe oder stehst du gerade auf dem Misthaufen?
Also fast alle unsere Nachbarn hier sind Kleinbauern. Jeder Nachbar hat hier eigentlich Schafe oder Hühner oder sonst was. Wir haben hier, oder ich habe hier auch ein kleines Schaf adoptiert, als ich hier vor 6 Monaten für diese Reise hier angekommen bin. Das Schaf heißt Gustav, und das ist hier in unserem Garten von unserem Büro.
Und sag mal, und du pflanzt da auch Bäume, oder was machst du da so den ganzen Tag? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich pflanze immer mal wieder schon auch einen Baum, aber das ist nicht meine Haupttätigkeit hier, sondern wir haben hier eben ein Team aus 4 Ökologen, und diese Ökologen planen unsere Aufforstungsarbeit. Also darüber suchen wir immer weitere Flächen, in denen wir in der Zukunft weiter aufforsten können. Wir müssen dann natürlich diese Flächen untersuchen, schauen, welche Baumarten dort benötigt werden. Und in welcher Konstellation die dann gepflanzt werden und so weiter. Solche Tätigkeiten hier. Und wir haben dieses Jahr eben viel vor. Wir haben bis jetzt hauptsächlich 8 verschiedene Baumarten gepflanzt und wollen aber ab dieser Saison über 20 verschiedene Baumpflanzen, also ab nächster Pflanzsaison, die jetzt im Juni beginnt, über 20 verschiedene Baumsorten, Baumarten pflanzen. Und um das alles zu schaffen, ist hier viel zu tun.
Und bei Wäldern ist Diversität auch gut. Nicht nur in Unternehmen und in Gesellschaften, sondern auch Bäume können das gut gebrauchen. Oder wie ist das?
Genau, die Diversität ist aus vielen Gründen wichtig, aber besonders eben, um grundsätzlich die Biodiversität zu schützen. Es gibt natürlich eine ganze Menge Tierarten und Insektenarten und so weiter, die von den Bäumen abhängen. Und wenn man eine höhere Biodiversität an Bäumen hat, dann ist es diesbezüglich besser und man kann diese Gesamtbiodiversität schützen. Das ist ein wichtiger Grund. Es kommt aber auch dazu, dass oft diversere Wälder auch mehr CO2 aufnehmen. Es ist auch eigentlich ganz, ganz logisch, wenn man darüber nachdenkt. Stell dir vor, du hast einen Wald, in dem nur eine Baumart drin ist. Dann braucht diese eine Baumart, jeder von diesen Bäumen braucht genau die gleichen Ressourcen, hat genau die gleichen Strategien, um an Ressourcen zu kommen. Und deswegen können sie die Fläche oder die vorhandenen Ressourcen eben nicht optimal nutzen, weil sie sich alle auf das Gleiche spezialisiert haben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man dort so viele verschiedene Arten wie möglich hat.
Und du hast gesagt, diese Flächen sind degradiert worden. Sind die vom Menschen abgeholzt worden oder sind die durch Naturereignisse entbaumt worden? Was waren da die Hauptgründe?
Also fast alle Degradierung, die je auf der Welt stattfindet, ist irgendwie vom Menschen verursacht. Es gibt natürlich Ökosysteme auf der Welt, bei denen ganz natürlich zum Beispiel Waldbrände stattfinden. Also es gibt Ökosysteme, in denen sind Waldbrände ein natürlicher Teil des Prozesses.
Buschfeuer, ne? Das ist, glaube ich, ganz normal.
Genau. Wobei es dann auch, würde man nicht von Degradierung sprechen, sondern es ist natürlich, wenn es ein natürlicher Teil des Prozesses ist, also alle 30, 40 Jahre da mal ein Feuer durchgeht, dann sind die Baumarten an das Feuer gewöhnt, sind die anderen Tier- und Pflanzenarten an diese Feuerkonditionen gewöhnt und dann sind die nicht degradiert, sondern es ist ein natürlicher Teil des Zyklus. Es gibt aber die allermeisten Waldbrände, die wir auf der Welt haben, sind eben nicht diese natürlichen Prozesse, sondern es sind Waldbrände, die irgendwie durch Menschen direkt oder indirekt verursacht wurden. Und die finden dann eben in Ökosystemen statt, die nicht an Feuer gewöhnt sind. Und dort ist es dann auch ein großes Problem.
Und sag mal, wie kam es, dass du mit 13 Jahren schon vor der UN gesprochen hast? Ich wüsste gar nicht, wie man sich da bewerben kann oder wie man da hinkommt.
Ja, es war eine komische Sache. In ein paar Wochen, nee, Monate davor war ich auf einer Biodiversitätskonferenz in Japan und auf der Rückreise saß ich neben einer Frau, die mich nach ein paar Stunden, einer Hälfte der Reise irgendwie gefragt hat, ob ich der Felix bin. Und es hat sich herausgestellt, dass sie eben für die Vorbereitung von dieser Veranstaltung bei der UN eben verantwortlich war. Und da haben wir uns dann nett unterhalten und dann kam ein paar Wochen später, glaube ich, die Einladung, dort eine Rede zu halten.
Aber ich meine, es ist ja auch jetzt nicht üblich, dass man mit 12 Jahren oder 13 Jahren zu einer Biodiversitätskonferenz nach Japan kommt. Wie ist es dazu gekommen?
Die genauen Umstände, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr. Aber natürlich haben wir als ich 9 Jahre alt war, mit Bäumenpflanzen angefangen und hatten da, genau, vielleicht kurz die Geschichte. Es ging so los, weil ich eben in meiner Klasse ein Referat über die Klimakrise halten sollte. Und als ich es vorbereitet habe, habe ich von einer Frau aus Kenia erfahren, Wangari Maathai, die dort zusammen mit ganz vielen anderen Frauen innerhalb von 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hatte. Und so kam die Idee, dass wir Kinder doch auch Bäume pflanzen könnten gegen die Klimakrise. Und zwar wollten wir in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen. Und viele meiner Klassenkameraden fanden die Idee gut. Und so haben wir ein paar Wochen später unseren ersten Baum gepflanzt. Und da auch ganz viel Glück gehabt, weil zwei Lokaljournalisten über den Baum berichtet haben. Und so haben andere Schulen davon erfahren, haben auch mitgepflanzt und so hat sich Plant for the Planet verbreitet. Nach einem Jahr hatten wir die ersten 50.000 Bäume, nach 3 Jahren die erste Million und es wurden immer mehr. Aber es lag natürlich ja, daran, dass wir ja, süße kleine Kinder waren und so hat sich das wunderbar wurde in den Medien deswegen sehr viel darüber berichtet. Und weil wir eben sehr schnell sehr bekannt wurden, war das Ganze andere möglich. Also haben wir eigentlich viel Glück gehabt.
Und hast du die Wangari Maathai dann auch mal irgendwo getroffen oder hattest du das Glück, ihr auch mal persönlich zu begegnen?
Ja, das war einer der schönsten Momente für mich. 2011 war das. Ja, sie war mein also Riesenvorbild. Erstmal damals, als wir angefangen haben, aber in den Jahren danach habe ich immer mehr über sie gelesen und ihre Arbeit immer viel besser verstanden. Und es war eine unglaublich beeindruckende Frau, hat auch 2004 den Friedensnobelpreis bekommen, aber eben weil sie viel mehr gemacht hat, als nur Bäume zu pflanzen, sondern sie hat quasi das Bäumepflanzen als ein Mittel fürs Frauenempowerment verwendet. Ich meine, sie hat damals in den 70er Jahren angefangen mit den Bäumepflanzen und für viele der Frauen und hat eben Frauen in den Communities kleine Beträge gezahlt dafür, dass sie Bäume pflanzen und pflegen. Und für viele war das erste unabhängige Einkommen von ihren Familien. Also war wirklich, wirklich genial, wie das Ganze angegangen ist. Genau, und ich konnte sie dann 2011 einmal in New York treffen. Aber leider ist sie dann ein paar Monate später schon verstorben. Und das war dann der Grund, wieso die UN, die Billion Tree Campaign, dann an uns, an Plant for the Planet, übergeben haben, dass wir sie weiterführen. Das ist dieses Programm der 13 Milliarden Bäume, das du vorhin erwähnt hattest.
Und die Wangari Maathai, hat die auch diese Green Belt Initiative mit initiiert?
Genau. Okay. Die Green Belt Initiative, das sind diese 30 Millionen Bäume, die ich vorhin erwähnt hatte. Die sind im Rahmen von dieser Kampagne gepflanzt worden.
Also ist diese Initiative noch aktiv? Also gibt es da immer noch einen Plan, diesen grünen Gürtel südlich der Sahara einmal durch Afrika zu pflanzen?
Die Initiative von Wangari Maathai hieß Green Belt Movement und dann gibt es noch die Great Green Wall, auf die du dich, glaube ich, gerade beziehst. Das ist diese Initiative oder die Idee, die ist jetzt seit, ich weiß nicht, vor 10 Jahren habe ich, glaube ich, zum ersten Mal davon gehört. Das ist eine Idee, dass man südlich der Sahara über die an der breitesten Stelle Afrikas eine grüne Mauer pflanzt, um die Wüstenausbreitung zu stoppen.
Aber das ist was anderes. Das hat jetzt nicht direkt mit der Wangari Maathai zu tun, sozusagen.
Das hat nicht, ich glaube nicht, dass sie je irgendwie da involviert war. Und zu einer Frage, ob es sie heute noch gibt. Also die Initiative, die Idee, glaube ich schon noch, wobei eben, ich glaube, zunehmend verstanden wurde, dass die effektivste Möglichkeit, diese Ausbreitung zu stoppen, ist nicht unbedingt, dass man einen Gürtel durch 11 Länder pflanzt, besonders weil es viele Länder viele politische Konflikte in den Ländern auch gibt und so weiter, dass es auch sehr, sehr schwierig wäre, sondern dass man sich eben auf bestimmte Gegenden, in der es besonders akut notwendig ist, konzentriert und so weiter, wie es immer ist, wenn man eine große Vision in der Umsetzung ist, ist dann alles ein bisschen komplexer und dann ist die Vision oft dann nicht mehr kann man nicht mehr unbedingt auf einer Serviette skizzieren, aber ist dann vielleicht effektiver in der Umsetzung. So ist es, glaube ich, auch bei diesem Projekt. Aber um ehrlich zu sein, kann ich nicht genau sagen, was da gerade passiert. Da habe ich in den letzten Jahren habe ich nicht mehr so viel davon gehört.
Aber was glaubst du, war bei euch so dieser entscheidende Faktor für diesen großen Erfolg von Plant for the Planet? Du hast schon gesagt, am Anfang war es sicher auch der Faktor, dass ihr einfach sehr jung wart und es eine Kinderbewegung war. Aber was würdest du sagen, was waren sonst noch so Erfolgsfaktoren, die euch geholfen haben, jetzt ja auch schon über Jahre hinweg eure Vision konsequent zu verfolgen?
Also einmal haben wir unglaublich viele tolle Unterstützer heute und auch gehabt über die Jahre, die das möglich gemacht haben. Also wir waren ja damals 9, 10, 11-Jährige, die das angefangen haben und hatten von nichts eine Ahnung. Aber viele von uns hatten tolle Eltern, die uns da unterstützt haben und uns es ermöglicht haben, dass aus diesem kleinen Schulprojekt dann auch eine Organisation mit ja einigermaßen professionellen Institutionen draus werden konnte. Da waren meine Eltern ganz stark mitgeholfen, aber auch die Eltern von verschiedenen anderen Botschaftern. Mhm. Also zum Beispiel, wir hatten im Jahr 2012, glaube ich, war das, haben wir eine Einladung bekommen, bei einer Veranstaltung Vortrag zu halten, wo viele der Chefs der größten Schokoladenunternehmen vor Ort waren. Und da hatten wir die Idee, da waren wir nur eine ganz kleine Organisation, dass wir bei diesem Vortrag den Unternehmen vorschlagen, dass sie alle pro Tonne Schokolade, die sie produzieren, 1 Euro an Plant for the Planet spenden und wir damit einen Baum pflanzen. Und das Ganze haben wir die Future Fee, also die Zukunftssteuer quasi, genannt. Und da haben wir das dort vorgeschlagen und da wollte kein einziges Unternehmen mitmachen und wir waren natürlich riesig enttäuscht. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt gehabt und das sollte der große Wendepunkt für uns sein. Und dann hat einer unserer Botschafter gesagt, dann machen wir doch unsere eigene Schokolade. Und da haben wir natürlich erstmal alle drüber gelacht, aber daraus ist dann die gute Schokolade geworden. Die ist heute in circa, ich glaube, 20.000 Filialen in Deutschland und Österreich gibt und verkauft man für 1 Euro und mit allen 5 verkauften Tafeln der Schokolade können wir dann einen Baum pflanzen. Also der gesamte Gewinn der Schokolade geht an die Plant for the Planet Stiftung und wird dann eben für unsere ganze Arbeit, eben hauptsächlich Aufforstung, aber auch unsere Programmarbeit eingesetzt.
Das ist eine Geschichte.
Genau.
Das waren dann die Eltern und Unterstützern, die das sozusagen dann auch möglich gemacht haben, die sich da
unterstützt. Genau. Genau, das wollte ich eben noch gerade erzählen. Die größte Herausforderung, die wir also, das Ganze ging, um ehrlich zu sein, gab es natürlich ein paar Herausforderungen, aber einfacher als ich das. Also heute würde ich sowas nie mehr machen, weil wenn mir jemand sagt, die Schokolade machen, dann würde ich sagen, das ist ganz außerhalb unserer Kernkompetenzen. Das klingt extrem kompliziert. Wenn es so einfach wäre, würde das jeder machen. Wir konzentrieren uns mal lieber auf das, was wir gut können. Aber so habe ich damals nicht gedacht oder Gott sei Dank nicht gedacht. Und die größte Herausforderung war dann aber noch der Transport. Denn wir hatten zwar einen Produzenten gefunden, der in der Schweiz für uns die ganze Schokolade herstellt und da auch auf sein Gewicht verzichtet, damit der Gewinn an uns gehen kann für die Aufforstung. Und wir hatten eine ganze Menge Filialen gefunden, die bereit waren, auch auf ihren Gewinn zu verzichten, um diese Schokolade für uns zu verkaufen. Aber wir hatten keine Möglichkeit, das eben von der Schweiz zu den ganzen Einzelhändlern zu transportieren. Bis uns dann aufgefallen ist, dass der Vater von zwei unseren Botschaftern war, der Michael Durach, der Chef von dem Unternehmen Develei, dem Selbstproduzenten. Und der hat dann zugestimmt, dass er mit seinen Senflastern, die sowieso fast all die gleichen Filialen anliefern, wie die unsere Schokolade verkaufen, quasi unsere Schokolade mit ausliefert. Und so war das dann möglich.
Du, und sag mal, Felix, dann vor 2,5, 3 Jahren, ich weiß gar nicht, wann das anfing, dann kam ja sehr stark die Fridays for Future-Bewegung. Hat die euch auch nochmal einen Push gegeben nach vorne?
Absolut. Also klar hat die Fridays for Future-Bewegung hat es geschafft, zum ersten Mal Ich glaube erstmal je, dass die Klimakrise über Monate hinweg ganz oben auf unserer politischen Tagesordnung in Deutschland und in verschiedenen anderen Ländern auch war. Es war noch, ist noch nie vorgekommen, zumindest solange ich in der Klimabewegung aktiv bin, dass wir uns so intensiv mit der Klimakrise auseinandergesetzt haben. Und das hat natürlich ja auch uns als Organisation geholfen, aber viel wichtiger natürlich die Klimabewegung insgesamt weit vorangebracht. Also ich bin unglaublich beeindruckt, wie diese, wie Greta, Luisa und die ganzen anderen jungen Aktivisten um die beiden herum das geschafft haben.
Und glaubst du, dass das jetzt auch wieder auf die Agenda kommen wird, wenn jetzt Donald Trump und Corona dann irgendwann mal vielleicht überstanden sind? Oder wie siehst du die Entwicklung? Also ist Friday for Future, sind die immer noch so aktiv oder ist das so ein bisschen eingeschlafen in den letzten Monaten?
Aktiv auf jeden Fall, aber ist natürlich, ja, mit einer Corona-Krise und so weiter ist es natürlich extrem schwer, auf der Tagesordnung zu bleiben. Und grundsätzlich ist es extrem schwer für Bewegungen, langfristig Medien zu dominieren. Ja. Also egal, jetzt auch wenn man mal Klima ignoriert und Bewegungen insgesamt anschaut, da gibt es meistens eben so ein paar Monate, die in der Tagesordnung bleiben und dann wieder verschwinden. Ob das jetzt, ja, wie hießen die, die Ausländerfeinde, die 2015, 16, die in Dresden und so weiter auf der Straße waren.
Ach so, du meinst Pegida, aber auch Occupy.
Genau.
Auch, die waren ja auch
genau, auch so. Genau, all diese Beispiele haben da so eine klassische, natürlich, Time in the Sun.
Ja.
Und da, darüber hinaus ist es natürlich schwieriger. Aber mal abgesehen davon hat diese Bewegung es langfristig geschafft, unser politisches Verständnis der Klimakrise in Deutschland zu verändern. Ich glaube, das hat den Parteien klar gemacht, dass sie die Krise nicht weiter ignorieren können. Und auch wenn Fridays for Future jetzt in den Medien weniger aktiv ist, leisten da beeindruckende Behind-the-Scenes-Arbeit im politischen Berlin, um die Klimadebatte dort zu beeinflussen. Also glaube ich, dass sie weiterhin eine sehr, sehr große Rolle spielen werden, besonders in Deutschland.
Sag mal, Felix, jetzt mal noch eine Frage an euch auch. Ich meine, ihr habt ja auch ganz, ganz viele aktive Unterstützer weltweit. Du kannst mir gleich nochmal sagen, wie viele. Wie organisiert ihr euch eigentlich als Organisation? Also habt ihr da regelmäßig Meetings oder Come-togethers oder wie seid ihr sozusagen organisiert? Ab einer gewissen Größe ist das ja auch gar nicht mehr so leicht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch nicht behaupten, dass wir da perfekt sind oder dass wir nicht da noch deutlich besser werden können. Aber grundsätzlich funktioniert Plan for the Planet so, wir organisieren Plan for the Planet Akademien. Das sind Eintages-Workshops, bei denen wir immer 10- bis 12-Jährige hauptsächlich, ca. 110 bis 12-Jährige oder bis zu 110 bis 12-Jährige aus Schulen in der Umgebung zusammenbringen, die an einem Tag lernen, was ist die Klimakrise, wie können wir die anpacken, wieso ist Aufforstung wichtig und so weiter. Dann auch selber üben, Vorträge zu halten, um unsere Botschaft zu verbreiten, dann natürlich Bäume pflanzen, verschiedene Spiele spielen und ganz wichtig, selber Pläne machen, was sie machen werden, um gegen die Klimakrise anzukämpfen. Also zum Beispiel werden wir in unserer Schule zusammen diesen Frühling einen Aufforstungstag machen und dort 500 Bäume pflanzen und am Montag werde ich in meiner Klasse einen Vortrag halten und so weiter, solche Sachen. Und am Ende des Tages präsentieren diese teilnehmenden Kinder dann ihre Pläne vor ihren Eltern, wenn die Eltern kommen, sie abzuholen und werden dann offiziell zu Botschafter für Klimagerechtigkeit ernannt. Und was dabei für uns ganz wichtig ist, ist, dass die Redner bei dieser Akademie, die den Kindern diese Sachen beibringen, dass es auch Kinder sind, im ungefähr gleichen Alter. Mhm. Weil wenn man dann bei dem Einführungsvortrag, wenn das ein Erwachsener, auch ich mache das heute nicht mehr, weil ich mit 23 eben schon viel zu weit weg bin von 12, wenn man einen 23-Jährigen reden sieht, dann denkt man sich ja, wenn ich mal so groß bin, kann ich das auch. Aber wenn da eine 12-Jährige vor einem steht, dann sieht man das, das kann ich auch machen. Und das sind eben unsere Akademien. Dort haben wir mittlerweile ca. 1500 solche Akademien in 74 Ländern insgesamt organisiert, mit mittlerweile ca. 90.000 Teilnehmern. Und viele von den Teilnehmern organisieren sich danach dann in kleinen Clubs an ihren Schulen und organisieren dann ihre Projekte. Dann gibt es wöchentlich von uns Online-Vorträge, bei denen man sich anmelden kann und mehr erfahren kann. Und wir organisieren jährlich Kinderkonferenzen und Youth Summits, bei denen sich dann natürlich nur kleinere Gruppen, also natürlich nicht alle, dort zusammenfinden und sich austauschen und so weiter.
Aber macht ihr schon viel. Seid ihr dezentral aufgestellt, aber das heißt, du sagst inzwischen eigentlich 90.000 quasi Botschafter, die wahrscheinlich mehr oder weniger aktiv dann sind, ne?
Genau, 90.000, die teilgenommen haben, das sind natürlich ganz klar nicht alle aktiv. Genau, wir versuchen da so viel wie möglich zu machen, aber natürlich mit so großen Gruppen, da kann man nur begrenzt alle konstant motivieren. Es basiert natürlich ganz viel darauf, dass sich die Teilnehmer selber motivieren und selber lokal Sachen organisieren.
Und jetzt gibt es ja immer wieder diesen Einwand, dass man sagt, so eine CO2-Kompensation zum Beispiel über Spenden oder über Projekte, dass da irgendwas dann in Mexiko passiert für dass Firmen, die in Deutschland emittieren, dann irgendwie in Mexiko Projekte unterstützen, das sei sowas wie Ablasshandel, das heißt, das sei gut, um sein Gewissen zu beruhigen, aber eigentlich müssten die Unternehmen doch vor Ort die Emissionen senken und vor Ort Verantwortung übernehmen. Wie siehst du das?
Es ist auf zwei Sachen erstmal. Grundsätzlich mit unserer Arbeit hier in Mexiko, unserer Aufforstungsarbeit hier in Mexiko, kompensieren wir keine Emissionen. Wir vergeben keine CO2-Zertifikate für unsere Arbeit hier auf der Yucatan-Halbinsel in Mexiko und durch unsere Aufforstungsarbeit insgesamt. Und du hast auch komplett recht, dass natürlich vor Ort Emissionen reduziert werden müssen. Wir können die Klimakrise nicht dadurch lösen, dass wir global aufforsten. Denn es gibt einfach nicht so viel Platz, dass wir so viele Bäume pflanzen, um unsere CO2-Emissionen komplett zu kompensieren. Und ganz, wir können die Klimakrise nur lösen, wenn wir drastisch unsere CO2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig zusätzlich massiv aufforsten und Wälder wiederherstellen. Was wir schon machen mit Unternehmen, die sich ernsthaft bemühen, ihre eigene Emissionen auch vor Ort zu reduzieren, ist, dass sie in der Zwischenzeit, also man kommt natürlich nicht von heute auf morgen, von diesem Jahr auf nächstes Jahr auf null Emissionen unter Produktion umzustellen und so weiter, dauert Zeit, dass man in der Übergangsphase dann schon kompensiert. Und was wir dann mit Unternehmen manchmal machen, ist, dass sie anderswo kompensieren, also CO2-Zertifikate zum Beispiel von einer Windkraftanlage in der Türkei kaufen und stilllegen und damit ihre Emissionen für diese Übergangszeit kompensieren und dann zusätzlich noch mit uns aufforsten. So arbeiten wir mit manchen Unternehmen zusammen.
Und jetzt gibt es ja auch unterschiedliche, sag ich mal, Statistiken. Also irgendwie habe ich mal gehört, dass ein Baum in seiner Lebenszeit 200 Kilo CO2 verarbeiten kann oder kompensieren. Aber das hängt doch wahrscheinlich sehr damit zusammen, ob das jetzt ein Mangrovenbaum ist oder ein Nadelbaum oder ob das ein großer Baum ist oder ein frisch gepflanzter Baum. Wie sind denn da die Unterschiede und wie geht ihr da vor?
Ja, es gibt natürlich Riesenunterschiede, wie viel CO2 ein Baum in seiner Lebenszeit aufnimmt. Deswegen kann man ganz, ganz schwer einen Durchschnitt insgesamt sagen. Es gibt aber eine sehr gute Studie von Porter et al., die sich explizit regenerierende Wälder in Lateinamerika angeguckt haben. Und dort eben zu dem Schluss gekommen sind, dass diese Bäume im Durchschnitt in den ersten 20 Jahren 200 Kilo pro Baum aufnehmen. Aber das ist riesig variabel. So, um das mal nochmal wirklich klar zu verstehen, normalerweise ist es aus einer anderen Studie aus dem Kongo kommt diese nächste Statistik, dass in einem Wald 5% der Bäume über 50% von dem CO2 aufnehmen.
Großen oder sind das bestimmte Pflanzarten oder?
Grundsätzlich, desto größer ein Baum, desto mehr CO2 nimmt er auf. Im Durchschnitt die Hälfte von der Biomasse von dem Baum ist purer Kohlenstoff. Also wenn man einen Baum ausgrabt und auf eine Waage stellt, dann kann man ganz leicht ausrechnen, wie viel Kohlenstoff dieser Baum in sich gespeichert hat. Das sind ca. 45% vom Gewicht des Baumes ist Kohlenstoff. Was aber dazu kommt, ist, dass Bäume oder Holz unterschiedlich dicht sein kann. Kennt auch jeder von einem Hartholz, wenn man es hochhebt, ist viel schwerer. Und diese Hartholzbäume wachsen im Durchschnitt langsamer, sind aber schwerer, haben mehr Kohlenstoff im gleichen Volumen gespeichert.
Und sagen wir, jetzt gab es ja im Dezember einen Artikel in der Zeit, der sich so ein bisschen kritisch mit euren Aktivitäten beschäftigt hat. Ja, wie hast du das aufgenommen und was ist deine Erklärung für diesen Artikel?
Ja, es haben zwei Journalisten, haben uns wirklich sehr hart angegriffen, auch sehr unfair angegriffen. Zwei Journalisten, die beide hier in Yucatan selber nicht vor Ort waren, aber unsere Arbeit hier in Frage gestellt haben. Und deswegen haben wir daraufhin erstmal Wirtschaftsprüfer beauftragt, um sich alle unsere Unterlagen anzuschauen und sicherzustellen, dass dort alles in Ordnung ist. Wir haben ein Expertengremium oder sind dabei gerade ein externes Expertengremium einzuberufen, die selber hauptsächlich aus Ökologen und so weiter bestehend, die unsere Arbeit prüfen. Und wir haben auch eine ganze Reihe Journalisten eingeladen, sich vor Ort unsere Arbeit anzugucken, um diese Vorwürfe, die dort aus Deutschland gemacht wurden, selber anzugucken und sie so zu entkräften.
Und hast du eine Erklärung, warum die da so einen Artikel über euch geschrieben haben, oder?
Also kritischer Journalismus ist wichtig und sollte auch vor NGOs keinen Halt machen. Deswegen, ich meine, wenn man 15 Jahre lang 15 sind es noch nicht ganz, aber 14 Jahre lang so im Rampenlicht steht und natürlich auch oft gelobt wird, dann ist es sicher auch ganz normal, dass dann jemand kommt und mit einer anderen Perspektive kommt. Aber viele der Vorwürfe dort sind einfach komplett unfair.
Und da drin wurde ja irgendwie auch geschrieben, dass ihr angeblich in der Region Bäume pflanzt, wo das wenig Wirkung zeigt. Was sagst du zu diesen Vorwürfen?
Ja, das ist natürlich, die sind natürlich besonders falsch. Also dort wird ein Politologe aus den USA zitiert, der sagt, der Waldbestand sei hier in der Region auf der Yucatan-Halbinsel in Mexiko sehr stabil. Der Fakt ist, dass in dem Bundesland, in dem wir hier aufforsten, Campeche heißt es, seit 2002 8% des gesamten Waldbestandes verloren gegangen ist. 8% in nur 18 Jahren. Also es ist hier keinesfalls der Fall, dass es ein stabiler, intaktes Waldgebiet ist, bei dem das nicht notwendig sei. Und außerdem ist es, als würde man sagen, jetzt mal vielleicht komisches Beispiel. Man muss sich um die Armut in Mexiko nicht kümmern, weil es in Kenia noch schlimmere Armut gibt. Also ist klar, gibt es immer noch Regionen auf der Welt, wo die Waldzerstörung noch schlimmer ist. Aber die Antwort darauf ist, dass wir in all diesen Ländern aufforsten müssen, nicht, dass wir es hier ganz lassen sollten.
Und dann wurde da noch so ein bisschen der Eindruck vermittelt, als ob eure Familie damit auch eigene unternehmerische Interessen verfolgt. Und man konnte da so ein bisschen rauslesen, dass das irgendwie, dass das Baumfarmen sein sollen und die Bäume dann irgendwann auch als Möbelholz verkauft werden. Was sagst du dazu, zu diesen Vorwürfen?
Ja, es wurde in dem Artikel sehr böse insinuiert, dass wir unsere Arbeit hier aus privaten wirtschaftlichen Interessen machen würden. Und diese Behauptung wurde eben damit nahegelegt, dass meine Familie hier in Mexiko wirtschaftliche Interessen hat. Was absolut richtig ist, dass wir oder dass meine Eltern in einem anderen Bundesland in Mexiko, 8 oder 7 Autostunden entfernt, kleines Unternehmen haben und dort Stadtplanung und nachhaltige Stadtplanung machen. Das hat aber nichts mit Holz oder Wald oder sonst was zu tun. Das ist komplett separat. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das würde man sagen, dass wir in Berlin aufforsten und in München ein Haus kaufen und weiterverkaufen. Das ist damit da was zu tun hat. Das hat ein hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Was die Holzsache angeht. Als wir dieses Projekt damals vor 5 Jahren angefangen haben, hier auf der Yucatan-Halbinsel, haben wir uns mal überlegt, dass man langfristig einzelne der Bäume, die wir hier pflanzen, selektiv ernten können und damit dann weitere Aufforstung finanzieren. Also diese Waldflächen, die wir hier aufforsten, gehören der Plant for the Planet Foundation. Oder sind im Eigentum von Plant for the Planet Foundation Deutschland und Mexiko. Und sollte es hier Gewinne geben, würden die natürlich an die Plant for the Planet Foundation fließen, die damit mit ihrem Stiftungszweck dieses Geld dann nur für weitere Aufforstung oder Forschung oder Ausbildung ausgeben kann. Und so haben wir es eben damals überlegt, besonders deswegen, weil nach einer Zeit, nach ein paar Jahrzehnten geht die Aufnahmekapazität, die CO2-Aufnahmekapazität von Bäumen zurück. Und deswegen könnte man die selektiv ernten, also nicht den gesamten Wald abschlagen, sondern einzelne Bäume ernten, damit etwas Geld verdienen und damit weitere Aufforstung finanzieren. Das haben wir damals überlegt und deswegen natürlich auch sehr offen kommuniziert auf unserer Webseite, in unseren Flyern und so weiter. Von diesem Plan sind wir abgerückt, weil wir uns eben in unserer neuen Strategie darauf konzentrieren wollen, dass wir Wälder restaurieren. Das heißt, dass man Wälder so wieder aufforstet, dass sie so nah wie möglich an ihren natürlichen Konditionen rankommen. Und da ist dann natürlich Ernten nicht möglich, weil man natürlich dadurch andere Faktoren nicht erreichen kann. Genau, das haben wir damals überlegt, deswegen auch sehr offen kommuniziert und deswegen wurde da unfair irgendwie was behauptet. So ist es.
Ja, nee, das klingt ja sehr plausibel, so wie du das schilderst. Und die Auswahl dass ihr nach Mexiko gegangen seid, hatte das damit zu tun, dass ihr Mexiko eben auch schon kanntet und da so das Land ein bisschen einschätzen konntet? Oder wie seid ihr gerade auf diese Flächen gekommen? Und ist das jetzt langfristig auch die Fläche, an der ihr arbeitet, oder kann es sein, dass ihr auch ganz andere Flächen in der Welt dann noch als Plant for the Planet Foundation kauft und sozusagen da Baum- oder Waldrestauration betreibt?
Erstmal zu deiner ersten Frage, wieso Mexiko? Also meine Eltern waren, glaube ich, oder wir als Familie waren im Jahr 2001 zum ersten Mal hier und dann, damals war ich, glaube ich, 3 oder 4 und damals haben meine Eltern, waren sehr begeistert von den Meeresschildkröten, haben sich dort ein bisschen, haben sich quasi in die Gegend verliebt und haben dort eben auch ihr dieses Unternehmen dort in dem anderen Bundesland dort aufgebaut. Und seitdem waren wir natürlich dann damals früh hier im Urlaub sehr oft da. Und deswegen, weil ich hier oft da war, habe ich angefangen, hier damals in der Anfangszeit von Plant for the Planet hier auch eine ganze Menge Vorträge an lokalen Schulen über Plant for the Planet zu halten. Also besonders im Osterurlaub 2010, da war Plant for the Planet eben 2, 3 Jahre alt. Und das war auch kurz vor der großen Klimakonferenz, COP16 in 2010, die damals in Cancun stattgefunden hat. Deswegen habe ich da eine ganze Menge Vorträge gehalten, um dort Botschafter für Plant for the Planet zu gewinnen, die dann mit denen wir dann zusammen bei der Klimakonferenz demonstrieren und Bäume pflanzen konnten und so weiter. Und so hat sich hier wir eine große, tolle Gruppe an Aktivisten zusammengefunden. Mhm. Und als wir dann im Jahr 2015 oder 2013 ging es los, da haben wir uns zum ersten Mal überlegt, dass wir auch im großen Stil aufforsten wollen und haben uns dann überlegt, wo machen wir das? Und da haben wir uns Flächen in verschiedenen Teilen der Welt angeguckt. Wir haben Lesotho ist in Betracht gekommen, Kenia und verschiedene andere Länder und eben auch Mexiko. Und dann machte Mexiko natürlich sehr viel Sinn, weil erstmal ich mich hier und wir uns hier gut auskannten, weil wir hier eine große Gruppe an tollen Aktivisten hatten und auch, weil wir ein paar Leute kannten, die bereit waren, uns dabei zu helfen. Besonders ein Vater von zwei unseren Botschaftern, Raúl Negrete, den ich seit sehr vielen Jahren kannte, der dann zugestimmt hat, unser ehrenamtlicher Präsident von Plan für Blinden Mexiko zu sein. Und dann, weil er sich als Evaluador, also jemanden, der in Gerichtsverfahren den Wert von Immobilien und so weiter evaluiert, weil der sich eben in Sachen Land und so weiter hier sehr gut auskannte, war der ein idealer Kandidat, mit dem wir das zusammen organisieren können. Also kannst du dir sicher vorstellen, wenn du einfach wenn man in so einer großen Ordnung mit so viel Spendengeld irgendwas aufbauen möchte, braucht man lokale Leute, denen man blind vertrauen kann, die sich auch auskennen, dass man sicherstellen kann, dass wenn man das Land kauft, danach das Land auch wirklich gehört. Und diese Leute kannten wir in Mexiko. Und so hat es damals Sinn gemacht, das hier zu tun. Insofern gab es natürlich schon, also diesen Grund gab es natürlich schon. Ja, aber es ist kein Zufall, dass meine Familie lange hier war und deswegen das Projekt hier aufgebaut haben.
Aber der ist ja auch nachvollziehbar, ne? Weil ich glaube, das ist ja gerade eins der Hauptprobleme, gerade bei vielen dieser Projekte, dass man eben gar nicht genau weiß, wo fließt das Geld hin, wer verwaltet das, was passiert damit. Und es ist ja eigentlich wichtig, dass man die Menschen dahinter kennt und ein solides, stabiles Netzwerk hat. Also ich finde, das ist absolut plausibel. Ja, die zweite Frage, soll es Mexiko bleiben oder habt ihr auch noch andere Pläne?
Ach genau, wir haben ein paar kleinere Aufforstungsprojekte, die sind nicht so groß wie unsere Arbeit hier in Mexiko, zum Beispiel in Andalusia in Südspanien und ein kleineres Projekt auch noch in Äthiopien, aber von der Größenordnung deutlich kleiner als Mexiko. Und wir versuchen uns lieber darauf zu konzentrieren, hier in Mexiko noch deutlich zu wachsen, mit dem Ziel hier bis 2030 100 Millionen Bäume wieder zu pflanzen. Mhm. Als es in vielen Teilen der Welt zu machen, weil es ist nicht einfach, sowas aufzubauen. Und wenn wir uns hier auf Mexiko konzentrieren, mit der gleichen Investition viel mehr erreichen, als wenn wir versuchen würden, das in vielen Teilen der Welt zu machen. Aber wir kommen vielleicht nachher auch noch auf unsere App zu sprechen, wo es eben darum geht, Aufforstungsprojekten in anderen Teilen der Welt zu unterstützen, dass sie ihre Arbeit auch dort wachsen können.
Also das ist so ein bisschen eure Strategie, das heißt, ihr habt in Mexiko schon noch ein paar Jahre gut zu tun, aber ihr wollt über diese App quasi dieses weltumspannende Netzwerk fördern, ne? Wie funktioniert die denn genau?
Genau, also unsere Mission ist es, dass wir weltweit ca. 1000 Milliarden verloren gegangene Bäume wieder aufforsten. Das werden wir als Organisation selber nie schaffen, sondern eben, wie gesagt, vielleicht 100 Millionen Bäume, das ist unser eigenes Ziel, schaffen. Und lieber helfen wir anderen Aufforstungsprojekten in anderen Ländern zu wachsen, um besser zu werden, als es wir versuchen, in allen Teilen der Welt aufzuforsten. Und um das zu machen, haben wir die Plant for the Planet Plattform gestartet. Also die findet man, wenn man einfach auf plantfortheplanet.org gibt, ist es das Erste, was man auf der Webseite sieht. Mhm. Und sonst kann man sich auch noch die Plant for the Planet iPhone oder Android App runterladen. Und die Idee ist ganz einfach, dass wir Transparenz in die Aufforstungsprojekte der Welt bringen. Also wenn man sieht, kann sich jedes von diesen Projekten anschauen. Und jedes Projekt muss eine ganze lange Liste an Fragen ausfüllen. Eben, wieso diese Fläche, welche Konditionen, welche Baumarten sie dort pflanzen. Ganz wichtig ist natürlich auch, wie viel dort kostet, einen Baum zu pflanzen, auch was die Überlebensraten sind und so weiter und so weiter. Und in ein paar Wochen kommt noch das wichtigste Feature dazu. Da sieht man dann an Satellitenbildern, wie sah die Fläche vor im Jahr aus, in dem das Projekt losging, und wie sieht die Fläche jetzt aus. Und dort sieht man dann, wie diese Projekte mit so einem Wischer, kann man da hin und her gehen und sieht dann, wie sich diese Flächen verändern. Und anhand von Satellitendaten können wir auch die Biomasse, die Änderung in Biomasse errechnen auf dieser Fläche und so weiter. Diese Features kommen noch dazu. Und der wichtigste Teil ist, dass man diese Projekte dann, dass man direkt über die Plattform und durch die Apps an diese Projekte spenden kann. Und was da wichtig ist, dass wir von Plan for the Planet nichts von dem Geld behalten. Also es ist nicht wie bei Airbnb oder sowas, dass dann 20% bei uns bleiben, sondern 100% von dem Geld geht direkt an das Projekt weiter. Der einzige ist natürlich die Kreditkarten-Fees. Kreditkartenkosten sind dann manchmal 2%. Ungefähr, die gehen natürlich weg. Aber wir von Plan for the Planet bekommen gar nichts von dem Geld. Das ganze Geld geht direkt an diese Projekte. Und so wollen wir es eben Projekten so einfach machen wie möglich, international eben gesehen zu werden, entdeckt zu werden und auch unterstützt zu werden. Weil wenn es jetzt ein tolles, also wir haben den großen Vorteil, wir arbeiten hier in Mexiko, sind aber in Deutschland ganz bekannt und bekommen deswegen aus Deutschland eine ganze Menge Spenden und deswegen ist unsere Arbeit hier möglich. Aber wenn es eben hier ein anderes Aufforstungsprojekt gibt, hier in Mexiko oder in Kenia, die aber eben nicht mit einer deutschen Organisation zusammenarbeiten, sondern hier einfach tolle Arbeit lokal vor Ort machen, dann gibt es einfach wenige Menschen, die außerhalb der direkten Umgebung von diesem Projekt wissen und die dann an das Projekt spenden wollen. Und selbst wenn es diese Leute gäbe, haben die das Problem, dass sie nur ein kenianisches Konto haben. Ja. Und da sind Leute erstmal verunsichert. Und außerdem, wenn sie nach Kenia spenden, können sie ihre Spende dann nicht von der Steuer abziehen. Und so weiter und so weiter. Und deswegen bekommen sie einfach aus Deutschland und aus anderen reichen Teilen der Welt relativ wenig Unterstützung. Und das wollen wir eben mit dieser App lösen.
Mhm. Und ihr macht auch mit dieser App dann die Steuerbescheinigung sozusagen, oder wie ist das dann?
Das setzen wir Schritt für Schritt gerade noch um. Die Idee ist dann ganz einfach, dadurch, dass die Spende ja über uns läuft, über unsere Plattform, auch wenn wir von dem Geld nichts behalten, können wir dann in den Ländern, in denen es ein Plan für den Verein oder Plan für den Stiftung gibt, können wir dann Steuerbescheinigungen ausstellen an die Spender. Es ist jetzt ab Januar ist es dann in 8 verschiedenen Ländern möglich und es werden immer mehr Länder. Da konzentrieren wir uns natürlich auch auf die wichtigsten Spendenmärkte wie Deutschland, wie die USA und so weiter. Und so können dann in immer mehr Ländern die Projekte oder die Spender die Spenden von der Steuer abziehen, egal an welche dieser Aufforstungsprojekte sie unterstützen.
Und das programmiert ihr selber oder wie ist das auch so crowdmäßig programmiert oder habt ihr da eine Agentur, die das für euch macht?
Nee, wir machen das selber. Also einer unserer Vorstandsmitglieder, der Sager, ist selber Entwickler und seit vielen Jahren bei Plan for the Planet aktiv. Und der hat ein tolles Team aus mittlerweile 8 Mitarbeitern aufgebaut. Die sitzen hier in Mexiko, in Deutschland und in Indien. Und die entwickeln diese Plattform.
Sag mal, wenn du der Bundesregierung einen Tipp geben solltest, was sie unbedingt machen sollte, um im Klimaschutz voranzukommen, was wäre denn dein Tipp an die Bundesregierung?
Ich glaube, was wir in Deutschland brauchen, ist ganz einfach eine CO2-Steuer, idealerweise gar nicht in Deutschland, sondern mit den anderen EU-Ländern zusammen, damit es echte Konsequenzen gibt, CO2-Emissionen auszustoßen und dann lieber woanders Steuern reduzieren und das zu kompensieren. Und idealerweise diese Steuereinnahmen dann gleich für sinnvolle Klimaprojekte auszugeben und gleichzeitig global aufforsten. In Deutschland haben wir eines der besten Forstsysteme der Welt und es ist nicht so notwendig, dass wir da noch intensiv weiter aufforsten, aber besonders im globalen Süden und Deutschland könnte mit seinen Partnern zusammen viel unterstützen, dass wir in diesen Ländern verloren gegangenen Wald auch wiederherstellen.
Und was ist so deine Vision von einer Welt in 2050? Was wünschst du dir am meisten? Also es sind noch 30 Jahre.
Also ich hoffe, dass wir
Jahre vorausdenken ist oder ist es zu weit für
dich? Ja, also ich hoffe, dass wir da bis dahin die Klimakrise in Griff haben, sicher sind, dass die weltweiten Temperaturanstieg auf jeden Fall nicht über 2 Grad hinausgeht und dass wir so viel von unseren zerstörten Ökosystemen wie möglich wiederhergestellt haben. Wir hatten mal auf der Welt ca. 6 Billionen Bäume. Und davon haben wir in der Menschheitsgeschichte die Hälfte dieser Wälder abgeholzt. Also von diesen 6 Billionen sind heute nur noch 3 Billionen Bäume übrig. Jetzt können wir natürlich nicht zu 6 Billionen zurück, weil wir landwirtschaftliche Fläche brauchen, Siedlungsbau und so weiter. Aber laut einer Studie von unseren Kollegen an der ETH in Zürich, die im Jahr 2019 erschienen ist, können wir weltweit bis zu 1.000 Milliarden zusätzliche Bäume aufforsten, ohne auf landwirtschaftlichen Flächen und so weiter zu pflanzen. Also wir können quasi von den 3 Billionen auf 4 Billionen Bäume kommen. Und das ist unsere Vision. Das versuchen wir weltweit zu erreichen. Und ich hoffe, dass wir das bis dahin geschafft haben.
Und siehst du dich auch die nächsten 30 Jahre in der Rolle, Bäume zu pflanzen? Also ist das eine Vision, die für dich so stark ist, dass du sagst, das kann ich mir super vorstellen, das ist echt was Sinnvolles und das ist was, was auch lange trägt? Oder sagst du, du hast andere Pläne, willst Investmentbanker werden oder Fotomodel oder was?
Also ich habe das ja jetzt schon 13, 14 Jahre lang gemacht und bin mir sicher, dass ich das noch sehr, sehr lange weitermachen werde. Also ich habe keine anderen Pläne. Natürlich wird sich unsere Arbeit bei Pflanzen über die Zeit natürlich sicher auch in viele spannende Weisen weiterentwickeln. Aber ich bin mir sicher, dass ich es noch lange, lange weitermache.
Ja, Felix, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein super spannendes Gespräch. Ich fand es toll, ja, auch nochmal so aus erster Hand die Geschichte zu hören und auch gerade zu hören, ja, was sozusagen deine Erfahrung und die tatsächliche Geschichte im Vergleich auch von Medienberichten ist, die man so liest, die ja dann doch immer so auch manchmal aus dem Kontext heraus Dinge vermitteln, was dann einfach völlig seltsam rüberkommt oder verstörend rüberkommt. Ich wünsche euch ja viel, viel Erfolg. Wann wollt ihr denn die 1 Billion Bäume gepflanzt haben? Bis 2050 oder was ist da das Ziel?
Ja, wir haben klares, ganz klares Ziel. Vom Finanziellen her ist es gar nicht so viel, wären diese Kosten gar nicht so schlimm. Natürlich in der Umsetzung wird es dann irgendwann komplex bei so einer Größenordnung. Aber ja, wir müssen das so schnell wie möglich machen. Genau, irgendwann wird es natürlich schwer. Der 900 Milliardste Baum wird dann wird es dann schwieriger. Aber die ersten 100 Milliarden Bäume, die sind eigentlich ganz einfach. Die könnten wir sofort wiederherstellen.
Ja, super. Dann wünsche ich dir, dass dieses Jahr 2021 viele, viele Bäume dazukommen. Und ja, viel Spaß in Mexiko und danke für das Gespräch, Felix.
Sehr gerne. Danke dir. Bis bald.
Bis bald.